Landschaftsgemälde, wie wir sie heute in Europa kennen, haben die wichtigste ihrer Ursprungsquellen in der Frührenaissance Italiens und damit in genau dem Umfeld, in dem Leonardo da Vinci zu etwas späterer Zeit lebte und arbeitete. Zwar hat Leonardo nie ein reines Landschaftsgemälde gemalt. Der Schritt zum autonomen Landschaftsbild kam in der Kunstgeschichte erst später, im 18. und vor allem 19. Jahrhundert. Doch in seinen Zeichnungen und auch in den Bildhintergründen und Raumgestaltungen von Figurengemälden hat er in der Zeit um 1500 Naturelemente und Landschaftsansichten auf eine so eindringliche Weise festgehalten, dass man heute neben den vielen anderen Talenten, die er besaß, seine Fähigkeiten als Visionär der Landschaftsdarstellung bewundert. Leonardo da Vinci untersuchte beide Seiten der Natur, sowohl ihr äußeres Erscheinungsbild als auch die der Natur zugrunde liegenden Gesetze. Besonders fasziniert war er von aufwühlenden, verschlingenden Naturkräften wie Winde und Wassermassen, welche die Erde permanent umgestalten. Immer wieder stellte Leonardo sich katastrophenartige Zustände der Welt vor, Überschwemmungen mit tosenden Wellen, die ganze Städte und Länder verschlingen würden. Der Mensch war in diesen Inferno-Zeichnungen hoffnungslos der Natur unterlegen, gleichsam eine zu vernachlässigende Größe inmitten der Urgewalten. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Umbewertung der Stellung des Menschen in der Natur kirchlichen Lehrmeinungen entgegenstand. Ähnliches galt für das von Leonardo verfolgte Interesse an der Geschichte und an den naturwissenschaftlichen Grundlagen des Planeten Erde. Wilde Fantasien und Katastrophenszenarien sehen wir in Leonardos Zeichnungen. In seinen Gemälden sind die Landschaftsdarstellungen sehr viel ruhiger. Doch auch in seiner Malerei spielen Naturkräfte wie beispielsweise die langsam das Gestein aushöhlende Kraft des Wassers eine wichtige Rolle. So sehen wir oft in den Mittel- und Hintergründen von Leonardos Gemälden von Wasser durchflossene Felsenschluchten und Bergketten. Kompositorisch entscheidend ist hier die formale und inhaltliche Beziehung zwischen Figur und Landschaft. Dies war sozusagen Leonardos Spezialdisziplin, die auch in anderen Gemälden zu finden ist. Man denke etwa an die Wacholderbüsche im frühen Florentiner Bildnis der Ginevra de Benci. Der Mensch sei, so schrieb Leonardo einmal, eine Welt im Kleinen, und Erde und Mensch seien aus denselben Stoffen gemacht. Das ist, wie uns gerade die moderne Physik gezeigt hat, nur zu wahr. Eine erste spektakuläre Naturdarstellung gelang Leonardo in den Jahren 1483 und 84 in Mailand mit der Madonna in der Felsengrotte. Das für eine franziskanische Marienkapelle geschaffene Bild zeigt die Gottesmutter Maria in einer von Wasser umflossenen, felsigen Grotte und damit in einer sehr ungewöhnlichen Landschaftsszenerie, gemeinsam mit einem an der Felsenkante sitzenden Christuskind, dazu Johannes der Täufer und ein Engel. Während Natur im Sinne der damaligen Malereiauffassung in Gemälden eigentlich nur Beiwerk sein sollte, hat Leonardo Felsen und Wasser in diesem Altargemälde bis ganz nach vorn gerückt und in mächtiger Umfassung der Figuren gezeigt. Die Naturelemente wurden damit zu einem zweiten Hauptthema erhoben, faktisch gleichrangig zur menschlichen Figur. Das war höchst ungewohnt für damalige Sehgewohnheiten. Im April 1500 kehrte Leonardo nach Florenz zurück, wo er mit kürzeren Unterbrechungen bis zum Frühjahr 1506 bleiben sollte. Die Zeit ab 1500 wurde für ihn eine Phase von außergewöhnlicher Produktivität. Neben intensiven Naturforschungen, speziell zu Fossilien und zur Erdgeschichte, fertigte er Architekturentwürfe an und arbeitete als Ingenieur. Als Maler begann er weitere Figurenbilder, die nicht zuletzt aufgrund ihrer Landschaftsdarstellungen bis heute berühmt sind. Das erste in Florenz vollendete Gemälde trägt den Titel Madonna mit der Spindel. Die als Redford-Madonna bekannte Fassung, möglicherweise eine später unter Leonardos Aufsicht entstandene Werkstattarbeit, zeigt eine Mutter Gottes mit einem auf einer Felsenkante sitzenden Christusknaben, der eine kreuzstabähnliche Spindel in den Händen hält. Für uns ist hier die alpine Berglandschaft im Hintergrund von Bedeutung. Eine wildgezackte Bergkette geht bläulich in der Ferne ins Blau des Himmels über. Und genau vor dieser Zone des Übergangs sehen wir den Kopf von Maria. Am Fuß der Berge befindet sich ein See, aus dem ein Fluss mit vielen Windungen ins Tal herabfließt. Nur zwei gewundene Wege und eine einzige Brücke im Mittelgrund lassen erahnen, dass es für die beiden Figuren Anknüpfungspunkte an menschliche Lebenswelten gibt. Ansonsten sitzt die Madonna mit dem spielenden Kleinkind vor einer reinen Naturszenerie. Die Kompositionsidee einer Hintergrundlandschaft, deren Übergang am Horizont von Bergen zum Himmel genau hinter dem Kopf der dargestellten Figur platziert ist, findet sich auch in einer späteren religiösen Figurengruppe, dem Gemälde der heiligen Anna Selbdritt, und auch in der Mona Lisa, dem berühmten Porträt von der Kaufmannsgattin Lisa del Giocondo, das Leonardo ab 1503 malte. Auch in diesen Bildern leitet der Künstler unsere Augen von den Figuren kunstvoll weiter in die Tiefen der Hintergrundlandschaft. Dies geschieht überaus subtil. Im Fall der Mona Lisa nimmt auf der linken Seite ein schlängelnder Weg den Rhythmus des Armes auf und leitet den Blick des Betrachters zu einem blauen Fluss im Mittelgrund. Verwitterte Silhouetten von schroffen Bergwänden schließen sich an. Im rechten Teil des Gemäldes findet die Stola über der Schulter der Gioconda eine Fortsetzung in einer Brücke, die über den wild schäumenden Fluss zu einer dunklen, hügeligen Landschaft führt. In der Ferne weitet sich die klare Spiegelfläche eines Sees, am Horizont schließlich erstrahlen Bergketten hell im Sonnenlicht. Die Bläuung der Landschaft in die tiefer gelegenen Bildgründe hinein, die man in Leonardos Landschaften sieht, bezeichnet man heute als Luftperspektive, die physikalisch auf Streuungseffekten der Luftteilchen beruht. Diese Bläuung in die Tiefe hinein und die Wirkungen des Sonnenlichts hat Leonardo selbst beobachtet und diese Beobachtungen notiert. Viele seiner Erkenntnisse als Maler können wir zusammengefasst in einer Traktat genannten posthumen Sammlung seiner Schriften nachlesen. Die enge Beziehung zwischen Mensch und Erde, die für Leonardo so entscheidend wichtig war, kommt in den Gemälden vor allem im Mittelgrund zur Geltung. Hier sei das Porträt der Mona Lisa nochmal als Beispiel herangezogen. Die Wasserelemente scheinen sich hier auf einen Punkt hinter dem Kopf zuzubewegen und die Berge bilden eine Art Kranz. Die Konzentration auf den Kopf wird auf diese Weise verstärkt und es kommt zu einem leisen Hinübergleiten von der Figur in die dahinter gemalte Landschaft. Es war also der Künstler, der in dem von ihm erfundenen Bild die Landschaft so formte, dass sie die Bildaussage unterstützte. Schon Ende des 19. Jahrhunderts erkannte man in der Landschaft im Porträt der Mona Lisa daher auch eine fantastische Dimension. In ihrer unbestimmten Ausführung wirke sie wie ein Traum. Mit ihrer Mischung aus exakter Naturbeobachtung und Fantasie steht diese traumhafte Urlandschaft wie ein Sinnbild der elementaren Kräfte neben der Figur. Im bewegten Spiel der Lichter und Schatten gibt sie uns dasselbe Rätsel des Lebens und seines Sinnes auf wie die Figur selbst. In Leonardos Landschaftsdarstellung wird also das ambivalente Verhältnis des Individuums zu seiner Umwelt zum Ausdruck gebracht. Es geht um Schönheit, die ähnlich wie in einem Traum Züge einer höheren, verklärten Wirklichkeit trägt. Es geht aber auch um das Aufzeigen der zerstörerischen Kräfte im lebenden Organismus der Natur. Den Ausdruck körperlicher und seelischer Bewegungen betrachtete Leonardo als eine Hauptaufgabe der Malerei. Für sich selbst hat er in seinen Gemälden eine beständige Reflexion über das Thema Landschaft angestellt, das er mit Erkenntnissen aus seinen Studien über Gestein und Wasser untermauerte. Landschaft und Figur finden in der Malerei Leonardos Entsprechungen, und zwar im Sinne der Welt- und Naturauffassung des Künstlers. Mit dieser sehr eigenen und dezidierten Haltung, aber auch mit seinem Hang zu absoluter Schönheit und Rätselhaftigkeit, hat Leonardo da Vinci um 1500 wichtige Impulse zur Entwicklung der Landschaftsmalerei geleistet. Sein Maltraktat bildete für nachfolgende Künstlergenerationen bis ins 19. Jahrhundert, nicht zuletzt auch für Probleme in der Landschaftsdarstellung, eine wichtige Anregungsquelle. Dies erkannte auch Goethe, der 1817 nach einer Lektüre in Leonardos Maltraktat über dessen Malerei Folgendes schrieb: Er hatte als ein die Natur unmittelbar anschauend auffassender, an der Erscheinung selbst denkender, sie durchdringender Künstler, ohne weiteres das Rechte getroffen.